HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Im Studio heute Uwe Berndt. Guten Abend.
2008 im September war der Zusammenbruch, da gingen die Aktien runter.
Das Böse ist immer und überall.
Steinbrück hat die Bank zerstört. In der Konsequenz war das der finale Punkt, der dann zum Ende der HRE-Gruppe geführt hat. Und damit für den Steuerzahler zur teuersten aller Lösungen.
Ich sehe es nicht ein, dass da jetzt das Ding verstaatlicht wird, da wird saniert. Und dann geht der Kurs wieder nach oben und dann verkauft es der Staat wieder. Und wir sind unser Geld los.
Ist das vertretbar, dass sich die Bank quasi nach Bedarf selbst den regulatorisch notwendigen Kernkapitalbedarf selbst an den Knöpfen abzählt?
Die Regulierung hat sich so geändert, dass die Eigenkapitalausstattung der Banken weltweit sehr stark verbessert worden ist.
Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass das Finanzsystem so vernetzt ist weltweit und auf so tönernen Füßen steht, dass im Prinzip ein Anstoß von außen ausreicht, um das Ding zum Kollabieren zu bringen.
Das Böse ist immer und überall.
Kleine Quizfrage zu Beginn. Wie lang ist doch gleich die letzte Bankenkrise in Deutschland her? Erinnern Sie sich noch? Die richtige Antwort lautet 8 Jahre, 5 Monate und 12 Tage. Lange her. Zur Erinnerung. Damals erwischte es die Hypo Real Estate. Diesen Namen kannten nur die wenigsten, aber es war das drittgrößte Geldhaus Deutschland nach der Deutschen Bank und der Commerzbank. International war die HRE sehr gut vernetzt und genau das wurde ihr nach der Pleite der Lehman Brothers in den USA zum Verhängnis. Es folgten dann 2 dramatische Rettungswochenenden in Berlin. Erst hieß es, die Bank braucht Soforthilfen von 35 Milliarden Euro. Eine Woche später waren es dann schon 50 Milliarden. Die Verunsicherung in Deutschland war groß. So groß, dass die Bundeskanzlerin und ihr damaliger Finanzminister Peer Steinbrück sogar gemeinsam vor die Presse gingen.
Deshalb wird auch mit Hochdruck daran gearbeitet, die Hypo Real Estate zu sichern. Und wir sagen außerdem, dass diejenigen, die unverantwortliche Geschäfte gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Dafür wird die Bundesregierung sorgen. Das sind wir auch den Steuerzahlern in Deutschland schuldig. Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Ich erinnere mich noch ganz genau an diese Szene. Allein die Tatsache, dass die beiden damals gemeinsam, fast Hand in Hand, diese Erklärung abgaben, ließ manche Bürger leise zweifeln, ob ihr Erspartes eigentlich auch wirklich sicher sei. Aber die Kanzlerin hat recht behalten, der ganz große Zusammenbruch der Finanzbranche blieb zum Glück aus. Nur für den Steuerzahler wurde es mal wieder teuer. Mit staatlichen Bürgschaften von 124 Milliarden Euro wurde die HRE erst gestützt, später dann aufgespalten in eine sogenannte Bad Bank, für die der Steuerzahler bis heute gerade steht, und eine kleinere eigenständige Bank. Wie viele Milliarden unter dem Strich nun verloren gingen, weiß man nicht so genau. Manche schätzen bisher 9 Milliarden, andere 12 oder mehr. 8 Jahre also ist das alles her und heute nun beginnt die juristische Aufarbeitung dieser dramatischen Tage. Der damalige Chef der HRE, Georg Funke, steht vor Gericht. Deshalb unser Thema heute: Erledigt? Deutschland und seine Bankenkrise. Das ist ja schon bemerkenswert, dass es 8 Jahre dauert, bis ein solcher Prozess beginnt. Der ehemalige HRE-Chef Funke will ab heute vor Gericht seine Unschuld beweisen.
Mit versteinerter Miene, schmallippig, wortkarg, betrat der ehemalige HRE-Chef Georg Funke den Sitzungssaal am Münchner Landgericht. Das Reden überließ er zum Auftakt des Hypo-Real-Estate-Prozesses seinem Verteidiger Wolfgang Kreuzer.
Ganz gut, wir sind froh, dass endlich die Verhandlung stattfindet und wir gehen zuversichtlich entspannt in diese Hauptverhandlung.
Der 61-jährige Funke, der zur Symbolfigur des gierigen, verantwortungslosen Bankers geworden ist, will erst morgen in einer umfassenden Erklärung Rede und Antwort stehen. Für seinen Anwalt steht aber bereits fest, sein Mandant habe sich nichts zu Schulden kommen lassen.
Die Bilanzen waren richtig. Objektiv richtig. Zweitens, Herr Funke war nicht derjenige, der diese Bilanzen erstellt hat, aber was seine Pflicht ist, er hat sie intern überprüfen lassen und extern. Und die dritte Basis ist, es gibt keine einzige Zeugenaussage, nicht in Spur einer Andeutung, dass irgendwo eine Anweisung bestanden hätte, die Zahlen zu schönen oder irgendetwas schöner darzustellen, als es war.
Vor dem Münchner Landgericht geht es nicht um die Frage, wer die Pleite der HRI zu verantworten hat. Das war eine Folge der Lehman-Pleite, wie ein Untersuchungsausschuss des Bundestages festgestellt hat. Funke und sein mitangeklagter ehemaliger Finanzvorstand Markus Fell müssen sich im Strafverfahren nur wegen geschönter Unternehmensbilanzen verantworten, erläutert Gerichtssprecherin Andrea Tietz.
Tatsächlich wirft die Anklage Ihnen vor, dass Sie vorsätzlich hier falsche Angaben gemacht haben, dass Sie also wussten, dass die finanzielle Lage der HRE-Gruppe deutlich schlechter war, als das im Geschäftsbericht 2007 und im zweiten Quartalsbericht 2008 zum Ausdruck kam.
Am ersten Verhandlungstag versuchte der damalige HRE-Finanzvorstand Markus Fell, die Vorwürfe zu entkräften, indem er auf die vielen Warn- und Risikoanmerkungen hinwies, die in den Berichten auf eine Verschärfung der Finanzkrise und auch der Lage der Bank hindeuteten. Er kritisierte die Staatsanwaltschaft, die in ihrer Anklage den Bericht zum ersten Quartal 2008 nicht erwähnte, obwohl gerade in ihm sehr umfangreich auf die sich zuspitzende Lage hingewiesen worden sei. Auch Georg Funkes Anwalt Wolfgang Kreuzer findet in der Anklage der Staatsanwaltschaft viele Mängel.
Wir erwarten eigentlich, dass die Staatsanwaltschaft das fortsetzt, was sie im letzten Jahr gemacht hat, nämlich vehemente Verfolgung von Bankern. Zweimal, nämlich gegen die Landesbank und auch gegen die Spitzen der Deutschen Bank. Zweimal Schiffbruch erlitten. Wir werden dafür kämpfen und auch erwarten, dass das der dritte Schiffbruch wird.
Harte Worte, die darauf schließen lassen, dass im Münchner Strafverfahren heftig gestritten werden wird. Der wahre Schuldige am HRE-Desaster, setzt Kreuzer noch einen obendrauf, müsse sich eh nicht verantworten.
Für mich der entscheidende Schlag war diese ungeschickte Bemerkung von Herrn Steinbrück, der sagte, die Bank muss ohnehin abgewickelt werden. Ab da gibt es natürlich für diese Bank von anderen Banken kein Geld mehr.
Weil es im Prozess nur noch um manipulierte Bilanzen vor der Pleite geht, werden keine prominenten Zeugen wie Per Steinbrück oder Ex-Deutschbanker Josef Ackermann in München erwartet. Das Urteil wird frühestens im September gesprochen.
Rigobert Kaiser über den Beginn des Prozesses gegen den ehemaligen HRE-Chef Georg Funke. Wie kam es nun eigentlich 2008 zu der kritischen Lage auf den internationalen Finanzmärkten? Auch damals hat Stefan Wolf schon für den Hessischen Rundfunk an der Frankfurter Börse gearbeitet. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was genau hat die Hypo Real Estate ins Wanken gebracht?
Wir müssen ein Jahr zurückgehen, ins Jahr 2007, als die Immobilienblase in den USA geplatzt ist. Die hat ihren Ursprung genommen in den niedrigen Zinsen in den USA, was dazu geführt hat, dass Anleger eben wenig Geld verdient haben und sich nach anderen Anlagemöglichkeiten umgeschaut haben. Und diese Möglichkeiten haben sie am Immobilienmarkt gefunden. Das heißt, es wurden Hauskredite vergeben, die man unter normalen Umständen nicht vergeben hätte. 110-120% Finanzierungen, das heißt, ein US-Amerikaner kauft ein Haus, bekommt den Kredit und kriegt noch einen Porsche Cayenne vor die Tür gestellt. Das waren Auswüchse, die dann eben auch die Immobilienpreise zum Explodieren gebracht haben. Und in dieses Szenario hinein hat die US-Notenbank viel zu spät die Zinsen angehoben. Und diese stark steigenden Zinsen, die haben dann sämtliche Banken und jede Menge Häuslebauer in die Bredouille gebracht in den USA. Und es sind sehr viele Kredite geplatzt und viele Kredite schlummerten in sogenannten Derivaten. Das heißt, diese Kredite wurden klein gehackt, auf größere Fonds verteilt und weiterverkauft. Und diese Fonds, diese Produkte, die sind dann letztendlich explodiert und den Banken um die Ohren geflogen.
Diese Dinge kann man dem HRE-Chef nicht persönlich zum Vorwurf machen. Oder was würden Sie sagen? Hat er in der Situation damals falsch gehandelt?
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er wissentlich falsch gehandelt hat. Denn diese sogenannten Asset-Backed Securities, die damals gehandelt worden sind, mit dem schönen Namen ABS, die schöne Abkürzung, die galten als sehr sicher. Man wusste zwar nicht, welche Kredite in diesen Papieren drinstecken, aber letztendlich war man sich sicher, dass im Mix von dem Ganzen dann doch die Rechnung am Ende aufgeht. Also bewusst getäuscht hat er ganz sicherlich nicht, bewusst falsche Produkte gekauft hat er ganz sicher auch nicht. Er hatte ja dann auch das Problem gehabt, dass er kurz vorher die DEPFA gekauft hat, ein Baufinanzierer aus Wiesbaden mit Unternehmenssitz in Irland, und der vollgesogen war mit diesen Papieren, und als dann natürlich die Krise ausgebrochen ist, dann kam es zu dieser Schieflage.
Also hat er Pech gehabt oder hat er was falsch gemacht?
Nein, man kann nicht unbedingt von Pech sprechen. Vielleicht ist es eine fatale Mischung, jetzt nicht auf Funke selbst fokussiert, sondern vielleicht auf den gesamten Bankbereich. Eine gefährliche Mischung zwischen Gier und ein bisschen Unvorsichtigkeit, in Papiere zu investieren, von denen man nicht genau weiß, was drinnen steckt. Das war damals der allgemeine Trend. Und in der Tat war es auch so, dass sich die US-amerikanischen Banken, die deutschen Banken als willige Helferlein zur Seite genommen haben. Da war damals das geflügelte Wort, dass man gesagt hat, wir verkaufen diese Papiere, diese Kredite weiter und am Ende von dem allen werden es die Deutschen kaufen.
Vor Gericht muss man ihm aber eine persönliche Schuld nachweisen für irgendetwas. Den Vorwurf der Untreue hat das Gericht bereits fallen lassen. Es geht jetzt um Bilanzschönung. Also, was ist die Schwierigkeit bei diesem Prozess?
Die Schwierigkeit ist ganz klar zu beweisen, dass in den Bilanzen etwas nicht gestimmt hat und dass Funke es gewusst hat. Natürlich ist er der Chef gewesen. Er muss eigentlich, wie Josef Ackermann, der ehemalige deutsche Bankchef, mal gesagt hat, eigentlich jeden Tag wissen, wo seine Bank steht. Aber er schreibt diese Bilanz natürlich nicht selbst. Aber wenn man sich in Erinnerung ruft, wie er kurz vor Ausbruch der Krise noch zwar die Gewinnziele für seine Bank zurückgenommen hat, aber doch sehr optimistisch gesprochen hat, dass er gesagt hat, wir leben in sehr schwierigen Zeiten, wir haben Probleme, wir werden weniger verdienen als erwartet, aber er hat keinesfalls gesagt, dass da etwas Dickes auf die Bank zukommt.
Bei der Finanzkrise 2008 kamen ja viele Banken ins Wanken. Warum sind Lehman Brothers und HIE gekippt, andere aber nicht?
Es waren ja vorher schon einige in Schieflage geraten. Northern Rock in Großbritannien, in den USA, Bear Stearns zum Beispiel, die sind nicht teilverstaatlicht, sondern zwangsfusioniert worden, die Bank of America teilverstaatlicht und ganz verstaatlicht zwischendurch. Und bei Lehman Brothers wollte man in den USA schlicht ein Exempel statuieren, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt mal zeigen, dass wir nicht alle Banken retten, ein ganz fataler Fehler. Und die Hypo Real Estate, die ist verstaatlicht, gerettet worden, in die Pleite gejagt worden, wenn man das negativ ausdrücken will, weil die Risiken in dieser Bank einfach zu hoch waren, denn das Haus hat jede Menge Pfandbriefe unter Verwaltung gehabt und deutsche Pfandbriefe sind das sicherste Finanzinstrument, das man sich überhaupt vorstellen kann. Da ist seit den Zeiten Friedrichs des Großen kein einziger deutscher Pfandbrief ausgefallen und man wollte um Himmels Willen vermeiden, dass da etwas schief geht, dass eventuell da etwas platzt, dass man Pfandbriefe unter Umständen nicht mehr handeln kann, denn das hätte einen riesigen Vertrauensriss im Finanzwesen ergeben.
Stefan Wolf, Börsenexperte des Hessischen Rundfunks über die Ursachen dieser Finanzkrise 2008. Am Schluss der Sendung schauen wir mit ihm nochmal in die Zukunft. Darauf bin ich jetzt schon gespannt. Die Hypo Real Estate also war einst eine stolze Immobilienbank, die mit Sicherheit auch so manch einen beeindruckenden Landsitz finanziert hat. Doch auch diese Schönheit ist vergänglich. Dazu haben wir heute ein paar literarische Beispiele. Hier der Klassiker: Eine Immobilienbank vom Winde verweht.
100 Meter flussabwärts wusste sie ein Brett, das über eine schmale Stelle des Flusses gelegt war. Vorsichtig schritt Scarlett hinüber und schleppte sich in der Hitze die halbe Meile bergauf nach 12 Oaks. Dort standen die 12 Eichen, aber die Blätter waren vom Feuer versenkt und die Äste geschwärzt. Mitten darin lagen die verkohlten Trümmer von John Wilkes stattlichem Haus, das mit seinen würdevollen weißen Säulen den Hügel gekrönt hatte. Eine tiefe Grube, die der Keller gewesen war, geschwärzte Fundamente aus Feldsteinen und 2 mächtige Schornsteine bezeichneten die trostlose Stätte. Eine hohe Säule war halb verkohlt auf den Rasen gestürzt und hatte die Jasminbüsche zerdrückt. Scarlett setzte sich auf diese Säule und einen Augenblick war sie zu elend, um weiterzugehen. Hier hatte sie getanzt und geflirtet. Nichts mehr würde hinfort in diesem Haus sich ereignen. Sie raffte sich auf und humpelte zwischen den Trümmern hindurch, an dem zertretenen Rosengarten vorbei, den die Wilkeschen Mädchen so liebevoll gepflegt hatten, durch die Trümmer des Räucherhauses, der Scheunen und der Ställe. Der Lattenzaun um den Gemüsegarten war niedergerissen, und den einst so säuberlich in Ordnung gehaltenen Beeten war es nicht besser ergangen als denen in Tara. Von Hufspuren und schweren Räderfurchen war der weiche Boden aufgewühlt, und alles grün in die Erde gestampft worden. Nichts war da mehr zu holen.
HR2 Kultur, der Tag. Erledigt Deutschland und seine Bankenkrise. Schauen wir uns jetzt mal die Hauptfigur des Prozesses in München genauer an. Georg Funke, der ehemalige Chef der Hypo Real Estate, also steht vor Gericht. Er will den Prozess, denn er gibt sich fest davon überzeugt, dass er seine Unschuld beweisen kann. Er hält sich für das Opfer, nicht für den Täter. Eines steht fest, Georg Funke ist anders als die meisten deutschen Spitzenbanker. Thorsten Schweinhardt stellt ihn vor.
Georg Funkes Brille verdunkelt sich automatisch, sobald er das Haus verlässt. Und das sicher nicht, weil der braungebrannte Ex-Banker die Sonne nicht verträgt. Seit seinem Abgang als Chef der Hypo Real Estate lebt Funke auf Mallorca. Von hier aus verkauft er Luxusferienhäuser. Bei Immobilien ist Funke in seinem Element. So hat schließlich alles für ihn angefangen. Damals, als Georg Funke Wohnungswissenschaften an der Fachhochschule studierte, als einfacher Gelsenkirchener Junge ohne Abitur. Mit 29 fährt Funke schon im eigenen Dienstwagen. Für die Bayerische Hypothekenbank wickelt er internationale Immobiliengeschäfte ab. Bereits 1998 leitet er den gesamten Immobiliensektor der Bank. Wieder nur 5 Jahre später ist Funke Chef seiner eigenen Bank, der Hypo Real Estate. Rasch, vielleicht zu rasch, steuert Funke die HRE in die oberste Bankenliga. Für Auftrieb sorgt der Immobilienboom in den USA. Eine Welle, die Funke geschickt zu reiten weiß. Die HRE finanziert Luxushäuser in New York, Las Vegas und Florida. An Geld fehlt es nicht. Praktisch jeder ist bereit, der HRE Geld zu leihen. Auch ganz ohne Sicherheiten. Warum auch nicht? Für die Medien ist Funke der Übervater, der meistgelobte Banker. Dabei ist Funke, wie er selbst sagt, kein Außenmensch. Angela Merkel habe er nie persönlich getroffen. Mit Josef Ackermann habe er, wenn's hochkommt, 3 Worte gewechselt. Statt an den Schnittstellen von Wirtschaft und Politik verbringt Funke seine Zeit viel lieber im Baumarkt, wo er das Holz für den Hasenstall seiner Tochter aussucht. Vielleicht erklärt das Funkes überraschten Unterton im März 2008, als die globale Finanzkrise schon ihre Schatten vorauswirft.
Die Märkte sind in einem Maß unberechenbar, wie ich es in meiner mehr als 30-jährigen Berufszeit noch nie erlebt habe.
War es tatsächlich so unvorhersehbar, was ein halbes Jahr später geschah? Als im September 2008 die amerikanische Bank Lehman Brothers pleite ging, wankte plötzlich auch die Hypo Real Estate. Und damit auch alle Geldgeber, bei denen Funkes Bank mit Milliarden in der Kreide stand. Allianz, Bayern LB, Commerzbank und auch die Deutsche Bank, sie alle hatten der HRE große Kapitalbeträge geliehen. Es brauchte nur 2 Wochenenden, bis aus dem Erfolgsbanker Funke das deutsche Gesicht der Finanzkrise wurde. Der Zocker, der die HRE so lange aufgebläht hatte, bis sie einfach platzen musste. Der Schönfärber, der die Realität ausblendet und alle Risiken kleinredet. Vor allem aber der unfähige Manager, der durch seine Beschränktheit den größten Schadensfall der deutschen Bankenkrise verursacht hat. Seinen Chefposten muss Funke räumen. Per Steinbrück, damals Bundesfinanzminister, verhehlt seine Erleichterung darüber nicht.
Ich freue mich auch, nach einem weiteren Gespräch mit Vertretern des Bankenkonsortiums sagen zu können, dass in diesen Minuten das Management ausgetauscht wird, professionell besetzt wird.
Die Schuld sieht Funke auch heute nicht bei sich. Er habe nicht fahrlässig gehandelt, kriminell schon gar nicht. Der Zusammenbruch der Hypo Real Estate sei unvermeidlich gewesen. Deshalb sieht Funke es auch nicht ein, auf seine Abfindung in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu verzichten. Auch eine monatliche Pension will er einklagen. Er habe nichts falsch gemacht, also müsse er auch auf nichts verzichten, sagt Funke. Das sollten doch viel eher diejenigen tun, die tatsächlich Schuld haben. Für Funke ist das vor allem einer, Per Steinbrück.
Steinbrück hat die Bank zerstört. Ob er das jetzt wissentlich alleine oder mit Hilfe anderer gemacht hat, das ist nicht meine Beurteilung. Aber in der Konsequenz war das der finale Punkt, der dann zum Ende der HRE-Gruppe geführt hat. Und damit für den Steuerzahler zur teuersten aller Lösungen.
Auch Josef Ackermann, damals Chef der Deutschen Bank, trage eine Mitschuld, sagt Funke heute. Schließlich habe er ihn, den gewissenhaften Banker, damals entmündigt und ihm das Wichtigste weggenommen, was er hatte. Seine Bank.
Georg Funke also glaubt an seine Unschuld. Er fühlt sich von allem von Josef Ackermann hintergangen, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank. Denn er hatte ihn damals eigentlich um eine diskrete Finanzspritze gebeten. Aber Ackermann machte genau das Gegenteil und alarmierte die Bundesregierung. Ist dieser Vorwurf berechtigt? Darüber sprach ich mit Dieter Hein, Analyst bei Fair Research. Er beobachtet die Deutsche Bank schon seit über 25 Jahren. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, welche Rolle hatte Josef Ackermann eigentlich in dieser Bankenkrise 2008?
Ackermann hat die Deutsche Bank selber gut eigentlich durch die Finanzmarktkrise geleitet im Vergleich zu anderen Instituten. Dass er an dem Niedergang der Hypo Real Estate schuld sein soll, kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Herr Funke als Vorstandschef der Hypo Real Estate und der Finanzvorstand, überhaupt der gesamte Vorstand und eigentlich auch der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Geschäfte und auch die Risikobewertung und Überwachung der Hypo Real Estate gewesen. Und da haben sie, wie ich selber aus eigentlich erster Hand berichten kann, schmählich versagt. Ich kann mich noch gut an die Telefonkonferenzen mit den Analysten erinnern. Daran habe ich teilgenommen. 2007 kam die Finanzmarktkrise, die sogenannte Subprime-Krise, also Hypothekenbankkrise, aus den USA schon nach Europa so langsam rübergeschwappt, und die Fragen der Analysten bei den beiden Telefonkonferenzen haben sich eigentlich nur konzentriert auf das Engagement der Hypo Real Estate in Amerika und wie sie von dieser Krise in Mitleidenschaft gezogen wurde oder wird. Und die Vorstände da, Herr Funke und der Finanzvorstand, haben mit völligem Unverständnis reagiert und haben immer wieder betont, dass die Hypo Real Estate da keine Gefahren hätte und zu den Profiteuren der Krise werden würde, weil dann eben die Marge im Hypothekenbankgeschäft steigen würden. Das hat so also einige Monate gemacht, und dann im Januar 2008 hat sie eine Gewinnwarnung herausgeben müssen und eben gesagt, dass sie eine Bewertungskorrektur bei eben dem Amerika-Engagement und bei anderen Engagements durch die Finanzmarktkrise von knapp 400 Millionen Euro vornehmen muss. Also da hat man gesehen, und ich habe das auch so kommentiert, entweder hat der Vorstand dann die Eigentümer, die Aktionäre belogen und hätte da spätestens gehen müssen, eigentlich mitsamt dem Aufsichtsrat, oder aber er hat das nicht gesehen und dann hat er gezeigt, dass er völlig unfähig ist. Also die Schuld trägt eindeutig Herr Funke, weil er dafür verantwortlich ist, auch durch die Übernahme der Depferbank.
Nun sagt Georg Funke, er sei Opfer und nicht Täter, und er unterstellt der Deutschen Bank, sie hätten die Sicherheiten der HRE ziemlich unterschätzt. Also Sie meinen, der versucht, die Schuld in fremde Schuhe zu schieben?
Aus meiner Sicht ist das ganz offensichtlich. Er und seine Vorstandskollegen waren die Verantwortlichen. Der Aufsichtsrat der Hypo Real Estate hätte das kontrollieren müssen, und die müssen dann auch die Verantwortung tragen, nicht die, die dann die Suppe auslöffeln müssen. Und das war unter anderem auch die anderen deutschen Kreditinstitute, die gewisse Garantien, und zwar waren das damals wohl in Höhe von 20 Milliarden aus einer potenziellen Schieflage übernehmen mussten. Also von daher, aus meiner Sicht persönlich, war Herr Funke der Täter.
Josef Ackermann war ja während der Finanzkrise oft in Berlin, hat mit der Kanzlerin gespeist, hatte engen Kontakte zu den Politikern. Kann man Ihnen daraus einen Vorwurf machen oder war das eher verantwortlich?
Also Herr Ackermann hat wohl, wenn die Berichte so stimmen, nicht nur bei der Hypo Real Estate auf mögliche Gefahren hingewiesen, eben die Aufsichtsbehörden, sondern auch bei der IKB. Das hat die damalige Chefin der BaFin, der Bankenaufsicht, die Frau Lautenschläger, auch in einem Interview der FAZ bekannt, wenn man das so nennen will, bezüglich der IKB. Die Deutsche Bank ist nach wie vor das größte deutsche Kreditinstitut. Sie hatte teilweise eine Bilanzsumme, die größer ist wie alle Schulden der öffentlichen Hand. Von daher ist sie sehr gut eigentlich mit allen Akteuren in Deutschland verbunden und hat auch einige Warnsignale wohl deutlich eher als die Aufsichtsbehörden wahrgenommen.
Also wenn eine deutsche Bank systemrelevant ist, dann natürlich die Deutsche Bank. Wie steht denn die Deutsche Bank heute da? Der Kurs ist im Keller, aber ist sie wenigstens stabil?
Nein, leider alles andere als das. Und das erstaunt eigentlich, denn die Finanzmarktkrise hat die Deutsche Bank im Vergleich zur nationalen und internationalen Wettbewerber recht gut überstanden. Man hatte eben im Jahr 2008, im Jahr der Lehman-Brothers-Pleite, einen Milliardenverlust auszuweisen, aber nicht so hoch wie Wettbewerber, und in den Jahren 2009 bis 2011 hat sie wieder Milliardengewinne unter Herrn Ackermann ausgewiesen. Er wollte verhindern, dass Herr Chain und Fitchen seine Nachfolger werden. Er hat deswegen nochmal 2 Jahre drangehangen. Er wollte eigentlich 2010 schon ausscheiden. Das hat er aber nicht durchsetzen können, und unter seinen Nachfolgern ist die Deutsche Bank dann völlig in die roten Zahlen versunken. Momentan will sie wieder 8 Milliarden frisches Eigenkapital von den Aktionären. Sie hat in den letzten 10 Jahren etliche Kapitalerhöhungen gemacht und insgesamt hier frisches Eigenkapital von bis zu 38 Milliarden eingesammelt. Die Bank ist an der Börse deutlich weniger wert. Das liegt auch daran, dass die Bank in den letzten 2 Jahren, 2015 und 2016, einen Verlust, den man den Aktien zurechnen kann, von rund 8,6 Milliarden verbuchen musste. Das ist die Höhe der letzten riesigen Kapitalerhöhung vom Jahr 2014 in Höhe von 8,5 Milliarden.
Halten Sie es für denkbar, dass die Deutsche Bank dann ein Übernahmekandidat wird, wenn sie so billig ist?
Also eher ein Pleitekandidat, denn wer sollte denn eine Bank, und ich habe es gerade erwähnt, deren Schulden, die Höhe der Schuld von der deutschen öffentlichen Hand, also Länder, Kommunen und der Bundesrepublik beinhaltet, übernehmen bei den hohen Verlusten und Risiken, die offensichtlich die Deutsche Bank selber nicht richtig einschätzen kann. Also wer sie da übernehmen wollte, der müsste aus meiner Sicht verrückt sein.
Und Sie haben das Wort Pleite in den Mund genommen. Halten Sie das wirklich für denkbar, dass die Deutsche Bank pleite gehen könnte?
So wie die Commerzbank pleite gegangen ist. Die Commerzbank hat eben die Finanzmarktkrise 2008 nicht so gut überstanden wie die Deutsche Bank. Die Commerzbank musste von der Bundesregierung aufgefangen werden mit 18 Milliarden Euro. Ohne das Engagement des Staates, Garantien und frisches Eigenkapital wäre die Commerzbank wohl Anfang 2009 pleite gewesen. Also da kann ich alle Kunden und Bürger beruhigen. Selbst wenn eine Bank und selbst wenn es die Deutsche Bank sein sollte, in eine existenzgefährdende Schieflage gerät, würde aus meiner Sicht mit Sicherheit wieder die Bundesregierung einspringen und die Bank retten, weil sie rettet nicht die Bank und nicht die Aktionäre der Bank, sondern hauptsächlich ihre Wähler, die auch Kunden und Sparer bei der Deutschen Bank sind und von der Bilanzsumme ist vielleicht mal 2-3% Eigenkapital. Den Rest hat sich die Bank von Sparern und Versicherungen geliehen. Und wenn sie da ausfällt, hätte das einen Dominoeffekt, der wesentlich größer wäre wie die Pleite von Lehman Brothers, die eine mittelgroße Bank in den USA wäre. Also es hat noch nie ein Staat in der Geschichte eine Bank mit der Bedeutung wie zum Beispiel Deutsche Bank pleite gehen lassen, weil sonst wäre der Staat auch pleite gegangen und das Wirtschaftssystem kollabiert. Also das würde ich nahezu ausschließen.
Also die Rettung der Deutschen Bank wäre alternativlos, um dieses Wort zu benutzen.
Die wäre, es ist leider strapaziert von der Politik, aus meiner Sicht eindeutig alternativlos, so wie die Rettung der angeschlagenen Banken durch die Lehman-Pleite auch alternativlos war, weil die Alternative wäre im Prinzip ein Kollaps des Weltwirtschaftssystems. Und da ist natürlich dann eine Übernahme einer Bank und der Abbau und vielleicht ein paar Milliarden das kleinere Übel.
Führen wir da gerade eine theoretische Diskussion oder machen Sie sich wirklich Sorgen, dass sowas passiert?
Also ich würde den Fall nicht ausschließen.
Das war Dieter Hein, Analyst bei Fair Research. Er glaubt also, die Hyperreal Estate hat ihren Verfall selbst zu verantworten und das nicht aus ästhetischen Gründen. Wobei manchmal kann Verfall ja durchaus auch eine ästhetische Seite haben, so wie in Rebecca von Daphne du Maurier.
Die Terrasse fiel zu den Rasenflächen ab und die Rasenflächen zogen sich zum Meer hin. Und als ich mich umwandte, erkannte ich die silbrige Weite, gelassen unter dem Mond wie ein See, den Wind und Sturm nicht berühren. Keine Wellen würden dieses Traummeer je beunruhigen, Keine Wolkenwand vom Westen vermochte die Klarheit dieses blassen Himmels zu verfinstern. Ich wandte mich wieder zum Haus und mochte es selbst auch unversehrt, unangetastet stehen, als hätten wir es gestern verlassen. Ich sah, dass auch der Garten dem Gesetz des Urwalds gehorsam gewesen war. Von Dornensträuchern durchwachsen und verwirrt, ragten die Rhododendronbüsche hoch und hielten unnatürliche Hochzeit mit der Masse namenlosen Gestrüpps, das sich um ihre Wurzeln klammerte. Ein Fliederbaum hatte sich mit einer Blutbuche vereint, und um sie noch enger aneinander zu fesseln, hatte der boshafte Efeu, von jeher ein Feind der Anmut, seine Fangarme um das Paar geschlungen, um es nie wieder freizugeben. Der Efeu beherrschte diesen verlorenen Garten. Die langen Ranken krochen über den Rasen vor, und bald würden sie auch vom Haus Besitz ergreifen. Nesseln wuchsen überall, der Vortrupp der feindlichen Scharen. Sie überschwemmten die Terrasse. Sie lümmelten sich auf den Wegen herum. Gemein und ohne Haltung lehnten sie sich sogar gegen die Fenster des Hauses. Sie taugten aber nicht viel zum Wachtdienst, denn an vielen Stellen durchbrach die Rhabarberstaude bereits ihre Reihen, und mit zertretenen Köpfen und kraftlosen Stängeln lagen sie am Boden, wo Kaninchen sich einen Pfad gebahnt hatten.
HR2 Kultur, der Tag. Georg Funke also sucht die Verantwortung für die Pleite seiner Hyperreal Estate nicht bei sich, sondern bei den anderen. Josef Ackermann beschuldigt er zu Unrecht, meinte Dieter Hein gerade bei uns. Bleibt also noch der andere Vorwurf. Welche Verantwortung trägt denn eigentlich die Politik? Dazu Andreas Reuter.
Kaum jemand hatte je von diesem Institut gehört und trotzdem, nur wenige Tage nach der Pleite der Lehman Brothers im September 2008, hatte auch Deutschland seine Finanzkrise. Und im Mittelpunkt stand die Hypo Real Estate. Zusammen mit diesem Namen lernte die deutsche Öffentlichkeit auch die Vokabel systemrelevant. Geht die Hypo Real Estate pleite, droht dem gesamten Finanzsystem der Kollaps. Das sagte Angela Merkel am 5. Oktober 2008. Im selben Atemzug mit ihrer denkwürdigen Garantie für die deutschen Sparer.
Die Bundesregierung sagt am heutigen Tag, dass wir nicht zulassen werden, dass die Schieflage eines Finanzinstituts zu einer Schieflage des gesamten Systems wird. Deshalb wird auch mit Hochdruck daran gearbeitet, die Hyperreal Estate zu sichern. Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Nur 6 Tage vorher hatte die Bundesregierung 35 Milliarden Euro in die Hand genommen, um die Hypo Real Estate zu retten. Mehr, als sie in diesem Jahr für den Verteidigungshaushalt ausgab. SPD-Finanzminister Peer Steinbrück, der neben der Kanzlerin stand und ebenfalls versuchte, die Sparer zu beruhigen, musste zugeben, die 35 Milliarden waren noch nicht genug gewesen.
Wir arbeiten in der Tat mit Hochdruck daran, eine institutsspezifische Lösung zu finden für die Real Estate Group. Das bedeutet, dass wir leider dort wieder anfangen müssen, wo wir Ende der letzten Woche gedacht haben, wir hätten eine Lösung. Deshalb mache ich keinen Hehl daraus, dass ich ziemlich entsetzt bin mit vielen anderen, dass das Management dieser Bank oder dieser Bankengruppe in den letzten Tagen ein weiteres Liquiditätsloch in ungeahnter Milliardenhöhe offengelegt hat.
Und so musste auch die Nothilfe für die Hypo Real Estate nochmal aufgestockt werden auf 50 Milliarden Euro. 500 Milliarden Euro schwer war das Rettungspaket für alle deutsche Banken, das die Bundesregierung nochmal eine Woche später auflegte. Allein für die Real Estate gewährte die Regierung 124 Milliarden Euro an Staatsbürgschaften, die dann allerdings nicht abgerufen wurden. Immerhin, die HRE wurde zerschlagen. Was noch zu retten war, wurde überführt in ein Institut mit dem betont langweiligen Namen Deutsche Pfandbriefbank. Der ganze faule Rest ging in die Bad Bank. FMS Wertmanagement hieß die, obwohl sie weniger mit Werten zu tun hat als mit faulen Papieren. Immerhin, im vorigen Herbst gab es eine erste Erfolgsmeldung. Von diesen faulen Papieren im Wert von ursprünglich 176 Milliarden Euro hat die FMS Wertmanagement schon über die Hälfte losgeschlagen. Aber noch immer blieben 86 Milliarden übrig. Und auch Wolfgang Schäuble trägt noch immer schwer an den Altlasten der Finanzkrise. Bankenrettungen und Konjunkturprogramme, um die Folgen für die Gesamtwirtschaft abzufedern, beide Beides zusammen ließ den deutschen Schuldenstand damals schlagartig ansteigen auf 81% der Wirtschaftsleistung im Jahr 2010. Deutlich mehr also als der Vertrag von Maastricht erlaubt. Der wird auch 7 Jahre und 4 Bundeshaushalte mit schwarzer Null später noch immer nicht eingehalten.
Wir erwarten in diesem Jahr einen Wert von etwa 66% des Bruttoinlandsprodukts, liegen also immer noch über der Obergrenze des Maastricht-Vertrags, die bei 60% liegt, gehen aber davon aus, dass wir bis zum Ende des neuen Finanzplanszeitraums diese Grenze unterschreiten, also einhalten können.
Nach Wolfgang Schäubles Rechnung wäre das im Jahr 2021 und auch nur unter der Voraussetzung, dass bis dahin weiter keine neuen Schulden gemacht werden.
Was also sollte der Staat tun, wenn die Geldinstitute in Not geraten? Ist die milliardenschwere Rettung auf Kosten der Steuerzahler wirklich alternativlos? Darüber wollen wir jetzt nachdenken mit dem Präsidenten des IFO-Instituts in München, Professor Clemens Fuß. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Bernd.
Was glauben Sie, was wäre passiert, wenn man damals vor 8 Jahren eben nicht eingesprungen wäre mit Notkrediten, Bad Bank und so weiter, sondern wenn man einfach nur den Laden dicht gemacht hätte, damals die HRE zum Beispiel?
Dann hätte die Krise sich vertieft und das Ganze wäre ziemlich dramatisch geworden. Das Problem ist, dass der Bankensektor sehr, sehr stark vom Vertrauen der Kunden abhängt. Wenn ich glaube, dass ich mein Geld, das ich auf dem Konto habe, nicht bekomme, wenn ich es brauche, wenn ich zum Beispiel einkaufen muss, dass dann meine Kreditkarte plötzlich nicht mehr funktioniert, dann gehe ich sofort zur Bank und heb alles ab, was ich haben kann. Und dann verschärft sich erst die Krise. Dann werden also auch andere Banken zusammengebrochen und die Wirtschaftskrise, die ja ohnehin stattgefunden hat, als Konsequenz des Lehman-Zusammenbruchs. Diese Wirtschaftskrise hätte sich noch sehr, sehr weit verstärkt. Insofern war es leider unvermeidlich, einzugreifen und die Banken zu stützen.
Das heißt, angeschlagene Banken müssen gerettet werden?
Das Problem besteht darin, dass Banken Infrastrukturfunktionen haben, die man vielleicht mit der Funktion eines Wasserwerks vergleichen kann. Mhm. Selbst wenn ein Wasserwerk in finanzielle Schwierigkeiten kommt, kann es in dem Sinne nicht sein, dass es pleite geht. Denn sonst hätten wir alle in unseren Wohnungen kein Wasser mehr und innerhalb von wenigen Stunden wäre das Land ein Notstandsgebiet. Und Liquidität auf der Bank hat eben eine ähnliche Funktion. Wir brauchen es dauernd, wenn wir tanken fürs Auto, wenn wir beim Supermarkt bezahlen. Ein Zusammenbruch von Banken, bei dem dieser Geldkreislauf aufhört, hat negative Auswirkungen weit über die einzelne Bank hinaus. Das ist nicht wie wenn eine kleine Firma in Konkurs geht oder ein Restaurant nicht mehr funktioniert, sondern das hat flächendeckende Wirkungen. Deshalb gilt bei Banken Vorsorgen. Wenn die Krise mal da ist, dann ist es wirklich schwierig.
Aber warum muss der Steuerzahler dann immer einspringen?
Ja, das hat jetzt zu tun mit der Bankenregulierung. Das Problem besteht darin, dass der Staat es Banken eben erlaubt, mit sehr, sehr wenig Eigenkapital zu operieren. Und da liegt genau die Schwäche. Man muss dafür sorgen, dass die Banken selbst hinreichend viel Eigenkapital haben, dass selbst in einer Paniksituation, in der man vielleicht stützen muss, Eigenkapital, das dafür sorgt, dass am Ende dann doch nicht der Steuerzahler haftet, sondern die Banken selbst genug Substanz haben, um eventuelle Verluste aufzufangen. Wenn die Banken mehr Eigenkapital haben, dann entsteht eben auch weniger leicht eine Panik. Also das Schlüsselproblem liegt in der Bankenregulierung. Wir brauchen Banken, die mehr Eigenkapital haben.
Also das ist so eine politische Forderung, die Sie erheben würden. Da muss man mehr Eigenkapital einfordern. Warum passiert das nicht?
Das ist zunächst mal unangenehm für die Banken selbst, denn für die ist es natürlich toll, wenn sie mit der Garantie des Staates operieren können und so lange selbst die Gewinne erhalten, wie es gut geht. Und wenn es einmal schlecht läuft, dann wälzen sie die Kosten auf die Steuerzahler ab. Das ist so etwas Ähnliches wie eine Dauersubvention des öffentlichen Sektors. Für die Banken setzen sich sehr stark dafür ein, dass das Ganze so erhalten bleibt. Es wird auch behauptet, Eigenkapital wäre teurer als Fremdkapital. Das stimmt natürlich für die einzelne Bank, aber eben nicht gesamtwirtschaftlich. Gesamtwirtschaftlich sind diese Subventionen, die versteckten Subventionen über die Staatsgarantie, die Banken erhalten, gesamtwirtschaftlich sind die schädlich. Denn sie führen nicht nur zu einer ungerechten Belastung der Steuerzahler, sie verleiten auch zu Leichtsinn. Also die Bankenlobby arbeitet dagegen und auch die Politik ist zögerlich. Das hat damit zu tun, dass mehr Eigenkapital für Banken kurzfristig unangenehm ist, weil das Ganze einen konjunkturdämpfenden Effekt hat. Die Banken vergeben nicht mehr ganz so leicht Kredite. Langfristig ist es aber die richtige Politik. Leider gibt es auch in politischen Entscheidungen oft eine Kurzfristorientierung, die mit dazu beiträgt, dass die Bankenregulierung aus meiner Sicht, was das Eigenkapital angeht, zu lasch ist.
Das heißt, die Politik lässt sich da erpressen von den Banken, weil sie mit dem großen Chaos drohen können?
Nein, ich würde nicht sagen, dass die Politik sich erpressen lässt, sondern die Politik selbst wirkt damit. Die Banken können die Politik nicht erpressen, sondern die Politik könnte schon schrittweise das Eigenkapital heraufziehen. Ich glaube, dass die Politik teilweise nicht richtig informiert ist und dass die Politik in der Tat sehr kurzfristig orientiert ist. Letztlich profitiert der Staat ja auch davon, dass die Banken sehr stark Kredite an den Staat geben. Auch das ist ungesund. Kredite von Banken an den Staat, beispielsweise das Halten von Staatsanleihen, ist ja möglich ohne jede Eigenkapitalunterlegung. Auch das ist ein Zustand, der eigentlich beendet werden müsste. Aber der Finanzpolitiker denkt auch hier eher kurzfristig und sagt, ist doch toll, wenn ich so niedrige Zinsen habe und von den Banken das Geld so günstig kriege. Warum soll ich mir diesen Weg verbauen?
Aber es gibt doch inzwischen doch auch diesen Bankenrettungsfonds, der von den Banken selbst finanziert wird. Ist der inzwischen leistungsfähig genug?
Es gibt verschiedene Systeme. Die Banken haben einmal selbst Rettungsfonds und dann wird ja im Rahmen der Europäischen Bankenunion ein weiterer Rettungsfonds aufgebaut. Das ist im Prinzip ganz vernünftig. Nur bei einer flächendeckenden Krise haben diese Fonds nicht genug Geld. Das sind Fonds, die können einer einzelnen Bank helfen, die mal einen Kredit vergeben hat, einen großen Kredit oder mehrere Kredite, die dann ausfallen. Wenn eine einzelne Bank in Schwierigkeiten gerät, dann helfen diese Fonds. Aber wenn wir eine flächendeckende Bankenkrise haben wie 2008, dann helfen auch diese Fonds nicht. Vielleicht sind solche flächendeckenden Krisen auch gar nicht durch Eigenkapital aufzufangen, aber auch im Fall solcher Krisen ist es eigentlich notwendig, dass die Banken selbst gut genug kapitalisiert sind. Dann bleibt es vielleicht mal bei vorübergehenden Hilfen des Staates oder auch dieser Fonds, aber es entstehen keine endgültigen Verluste.
Vielleicht sollte man, bevor die nächste große Krise ausbricht, mal eine Bank in Not absichtlich pleite gehen lassen, sozusagen als lehrreiches Beispiel, damit sich die Banker darauf nicht mehr verlassen können, dass sie gerettet werden. Ist das zu einfach gedacht?
Das ist riskant. Das hat man ja bei Lehman gemacht. Also bei Lehman hat man gesagt, gut, jetzt muss mal eine Bank pleite gehen, damit die Anleger ein bisschen aufpassen. Die Idee ist im Prinzip nicht schlecht, aber wir haben gesehen, dass die Folge doch eine allgemeine Panik im Bankensektor war. Die Banken haben sich gegenseitig kein Geld mehr geliehen, haben auch Unternehmen nicht mehr finanziert und das Ganze hat zu einer Wirtschaftskrise geführt. Ich denke, das ist vor allem dann zu riskant, wenn das Bankensystem insgesamt doch recht fragil ist. Nein, ich denke, man muss den Schwerpunkt wirklich auf die Vorsorge legen. Man muss die Banken anhalten, hinreichend Eigenkapital oder haftendes Kapital aufzubauen. Das kann auch im Prinzip Fremdkapital sein, nachgeordnete Anleihen. Man muss die Banken dazu bringen, genug Kapital aufzubauen. In der Europäischen Bankenunion ist das auch vorgesehen. Da steht drin, jede Bank soll 8% ihrer Bilanzsumme vorweisen an Kapital, das im Krisenfall haftet. Das heißt, die Kapitalgeber verlieren ihr Geld. Ich glaube, dass diese vorbeugende Kapitalbildung besser ist als gewissermaßen ein Exempel zu statuieren. Denn wenn dieses Exempel dann zu einer schweren Krise in der Realwirtschaft führt, dann ist nichts gewonnen.
Professor Clemens Fuß vom IFO-Institut in München. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Tja, und wenn das Eigenkapital eben nicht reicht, wenn die Pleite kommt, dann bleibt nur noch die verklärte Erinnerung an vergangene Zeiten. Vielleicht so wie bei Wiedersehen in Bridgehead von Evelyn Waugh.
Ich wurde zum Architekturmaler. Noch mehr als das Werk großer Architekten liebte ich die Bauwerke, die über Jahrhunderte hinweg stumm heranwuchsen, das Beste jeder Generation einfingen und bewahrten, wobei die Zeit über den Stolz des Architekten ebenso hinwegging wie über die Geschmacklosigkeit der Banausen und das Ungeschick dummer Arbeiter. An solchen Bauwerken war England reich. Und im letzten Jahrzehnt ihrer Größe schienen die Engländer zum ersten Mal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was sie zuvor für selbstverständlich gehalten hatten. Erst jetzt, im Augenblick des Untergangs, wussten sie ihre Leistung zu würdigen. Daraus entsprang mein Wohlstand, der meine Verdienste bei weitem übertraf. Die damalige Finanzkrise, die viele Maler ihre Aufträge kostete, steigerte noch meinen Erfolg. Und das allein war ein Symptom des Niedergangs. Als die Wasserlöcher leer waren, versuchten die Menschen an einer Fata Morgana zu trinken. Nach meiner ersten Ausstellung wurde ich in alle Teile des Landes gerufen, um Porträts von Häusern anzufertigen, die demnächst aufgegeben oder versteigert werden sollten. Tatsächlich traf ich häufig kurz vor dem Auktionator ein, sodass meine Ankunft von außen wie ein Vorzeichen für den Untergang wirkte. Ich suchte Inspiration in leeren Palästen und von Unkraut überwucherten Klöstern, in verlassenen Kirchen, in deren Kuppeln Vampirfledermäuse hingen wie vertrocknete Samenkapseln.
HR2 Kultur, der Tag. Wir haben jetzt viel gehört über die Immobilienbank Hypo Real Estate, weil heute der Prozess begann gegen den ehemaligen Chef Georg Funke. Aber natürlich ist das nicht die einzige deutsche Bank, das einzige Geldinstitut, dem das Wasser bereits bis zum Halse stand. Deshalb wollen wir nun Gerechtigkeit walten lassen. Ursula Mayer zeigt uns ein paar weitere Beispiele.
Schon einige deutsche Top-Banker standen vor Gericht und mussten wegen ihres Verhaltens während der Finanzkrise Rede und Antwort stehen. Etwa der frühere Chef der Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB, Stefan Ortseifen. Er wurde 2010 zu einer Geldstrafe und einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Andere Prozesse endeten mit Freisprüchen. Die winkten zunächst auch der Führungsriege der HSH Nordbank rund um den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dirk Nonnenmacher. Diese Freisprüche kassierte der Bundesgerichtshof allerdings 2016 wieder ein. Wann der Prozess neu aufgerollt wird, steht noch nicht fest. Manche Verfahren wurden komplett eingestellt. Ins Gefängnis musste keiner der Angeklagten. Die oft zweifelhaften Geschäfte vor und während der Finanzkrise, sie machten zwar manche milliardenschwere Bankenrettung nötig, hatten aber bislang kaum strafrechtliche Konsequenzen für deutsche Bankmanager. Matthias Jahn, Professor für Wirtschaftsstrafrecht an der Goethe-Uni Frankfurt, sagt:
Das sieht auf den ersten Blick ungerecht aus, es ist aber ja nicht ungerecht, sondern rechtsstaatlich.
Denn damit Richter einen Banker verurteilen können, müssten sie diesem einzelnen Banker ganz konkret eine Schuld nachweisen. Und sie müssten ihm nachweisen, dass er seine Pflicht gravierend verletzt hat. Ein Topmanager, dessen Bank in Schieflage gerät und vom Staat gerettet werden muss, macht sich grundsätzlich nicht strafbar, betont Jan.
Das wird nur in dem Moment strafbar, wo diese Schieflage der Bank auf ein individuelles Fehlverhalten eines Bankmanagers zurückgeführt werden kann.
Das ist nach Ansicht von Matthias Jahn sehr schwer nachzuweisen. Etwa Sitzungsprotokolle oder E-Mails ganzer Abteilungen durchzuarbeiten, damit sei die deutsche Justiz oft auch überfordert, kritisiert Strafrechtler Jahn. Es mangle etwa an Personal.
Das geht nur, wenn man die Beteiligten entsprechend ausstattet, wenn man die Finanzmittel in die Hand nimmt, um Staatsanwaltschaften in die Lage zu versetzen, gegen hochkarätige und natürlich auch hochbezahlte Strafverteidiger antreten zu können.
Die Banken könnten sich solche Top-Leute leisten, so Jan. Erfolgsversprechender ist in seinen Augen, dass viele Banken mittlerweile gesetzlich verpflichtet sind, selbst intern die Einhaltung bestimmter Regeln zu kontrollieren, zu prüfen, ob etwa Geldanlagen zu riskant sind. Ob diese Selbstkontrolle funktioniert? Gunter Schnabel, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Leipzig, hat Zweifel.
Insbesondere, wenn das Management unter Druck steht, große Gewinne zu erwirtschaften, dann ist natürlich auch die Versuchung groß, große Risiken einzugehen.
Auch der Staat hat aus der Finanzkrise seine Lehren gezogen. Deshalb werden die Banken nun strenger beaufsichtigt. Sie müssen für ihre Geschäfte mehr Eigenkapital vorhalten. Gunter Schnabel warnt allerdings:
Die Regulierung ist rückwärts gerichtet. Sie reguliert da, wo die Exzesse in der Vergangenheit stattgefunden haben, aber nicht da, wo sie in Zukunft stattfinden werden.
Übertreibungen sieht Schnabel im Moment beispielsweise an den Aktienmärkten. Die nächste Krise sieht er kommen, angesichts der billigen Geldflut, die zum Zocken geradezu einlädt.
Erledigt? Fragezeichen. Deutschland und die Bankenkrise. Zum Abschluss wollen wir noch mal in die Zukunft schauen mit unserem Börsenexperten Stefan Wolf. Wie dick müssen wir das Fragezeichen hinter dem Wort erledigt malen?
Wir machen ein ganz dickes Fragezeichen dahinter. Diese Krise ist noch lange nicht erledigt und das aus vielerlei Gründen. Erstens gibt es Risiken von allen Seiten. Und zum Zweiten wissen wir ja noch gar nicht, was die alte Krise gekostet hat. Denn diese Giftpapiere, die in den Bad Banks lagern, und übrigens auch bei den Banken, die keine Bad Banks gegründet haben, die haben lange Laufzeiten, die können noch 10, 20, 25 Jahre laufen. Und erst dann weiß man, ob sie wirklich ausgefallen sind oder nicht.
Unsere Banken leiden schon lange unter der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Eine Zinswende ist nicht in Sicht. Wäre das eine Lösung? Wenn die Zinsen steigen, geht es auch den Banken wieder besser? Geht die Gleichung auf?
Also gerade die Sparkassen und Volksbanken kritisieren ja immer sehr stark die Niedrigzinspolitik der EZB. Aber steigende Zinsen sind für die Banken eigentlich genauso ein Schreckensszenario wie lang anhalten niedrige Zinsen. Da hat man wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und das aus folgendem Grund. Wenn denn die Zinsen angehoben werden, dann bedeutet das, für alle Zinspapiere steigen die Zinsen. Jetzt haben aber viele Banken langfristige Kredite vergeben und sie finanzieren sie, sie refinanzieren sie mit kurzfristigen Krediten. Wenn jetzt diese Zinsen für kurzfristige Kredite stark steigen, über die Zinsen von den langfristigen Krediten, dann zahlen sie bei den Krediten drauf und bups, ist die neue Krise da.
Also selbst steigende Zinsen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, sind für die Banken ein Risiko. Nächstes Risiko. US-Präsident Trump hat angekündigt, er wolle die Bankenregulierung wieder zurückdrehen und den Banken mehr Freiheiten geben. Welche Folgen könnte das haben?
Ja, das ist das Risiko, was ich eigentlich als erstes genannt hätte normalerweise.
Okay.
Weil das ist in der Tat... kann das dramatische Folgen haben, denn wir haben es in der letzten Finanzkrise gelernt, wenn man die Banken agieren lässt wie ein antiautoritär geführter Kindergarten, dann geht irgendetwas schief und dann liegt irgendetwas in Scherben. Und wir sehen jetzt in Deutschland, dass die Banken mit Kapital ganz gut ausgestattet sind, aber natürlich nur auf Druck der Regulatoren. Wenn jetzt in den USA die Politik sagt, wir lassen euch wieder freie Hand und ihr dürft machen, was ihr wollt und ihr könnt investieren, wie ihr wollt, dann öffnet das natürlich den gleichen Spekulationen Tür und Tor, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Es muss ja nicht wieder der US-Immobilienmarkt sein. Es kann irgendein anderer Markt sein, der dann hochgejatzt wird, für den künstliche Produkte aufgebauscht werden auch. Und das ist ein sehr hohes Risiko, dass wenn man die Regulierung, die man mal angefangen hat, jetzt einfach wieder rückwärts dreht.
Und könnte, wenn Trump das rückwärts dreht, trotzdem Europa sagen, wir bleiben bei den strikten Regelungen? Haben wir dann vielleicht sogar einen Vorteil?
Ein Vorteil nicht unbedingt, weil natürlich werden dann die Banken hierzulande und in Europa sagen, das ist ungerecht. Die US-amerikanischen Banken, die verdienen im Jahr 100 Milliarden Euro und wir nur 2. Das geht nicht. Wir wollen auch konkurrenzfähig bleiben. Natürlich wird dann auch der Druck auf die europäischen Regulatoren wachsen, die sich allerdings hüten sollten, da ebenfalls die Uhr zurückzudrehen. Natürlich sind die europäischen Banken im Moment ein wenig besser aufgestellt. Die US-amerikanischen verdienen mehr Geld, deutlich mehr Geld, sind deutlich profitabler und besser aus der Krise rausgekommen. Aber in den europäischen Banken schlummern ja noch die Risiken der Euro-Schuldenkrise. In Griechenland beispielsweise, die einzigen, die überhaupt noch griechische Anleihen kaufen, das sind griechische Banken, eine Art Perpetuum mobile. Die griechische Regierung gibt Anleihen raus, die Banken kaufen es und hin und her geht das. Und natürlich haben auch italienische Banken hohe Risiken, was diese Anleihen anbelangt. Das heißt, sobald die Schuldenkrise wieder hochpoppt, haben wir natürlich auch wieder eine Finanzkrise.
Und die Schuldenkrise wird wieder hochpoppen, oder?
Die Schuldenkrise schlummert im Moment und vor der Wahl in Frankreich wird man sich hüten, da irgendetwas zu machen. Deshalb werden die Eurofinanzminister auch das nächste Rettungspaket für Griechenland durchnicken. Aber es sind natürlich einige Probleme und die sind auch politischer Natur. Die Schuldenkrise ist ein Punkt, da geht man relativ entschlossen ran. Das wird über lange Zeit sicherlich irgendwann mal gelöst werden, aber die politischen Risiken, was die Wahlen in Frankreich zum Beispiel anbelangt, die sind riesig. Sollte es dazu kommen, dass die Populisten dort gewinnen, dass man über einen Euro-Austritt Frankreichs diskutiert, dann würde ziemlich schnell Investorengeld abfließen und eine Pleitewelle über Frankreich hinwegfegen und das würden auch deutsche Banken relativ deutlich zu spüren bekommen.
Sie machen mir jetzt richtig Angst zum Ende der Sendung. Ich weiß nicht, können wir noch was Positives sagen? Irgendwie zum Schluss, bitte, bitte.
Ja, das Positive ist wirklich, dass natürlich aus jeder Krise auch eine Lehre folgt und dass sicherlich der gleiche Fehler nicht zweimal gemacht wird und dass die europäischen Banken sicherlich besser aufgestellt sind als in der Finanzkrise selbst. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel ein deutsches Institut nochmal kippt, die ist wirklich sehr klein.
Das heißt, wir haben wenigstens was gelernt aus der Krise 2008. Das können wir mitnehmen?
Das können wir mitnehmen, natürlich. Aus jeder Krise wird gelernt. Es wird nie wieder aufgrund einer solchen Geschichte eine solche Krise entstehen. Das ist aber auch schon, da muss ich wieder Wasser in den Wein gießen, seit dem 18. Jahrhundert so. Damals ist man auf eine Tulpenspekulation in Holland reingefallen und da hat ein Brauereibesitzer seine Brauerei gegen 3 Tulpenzwiebeln eingetauscht. Diesen Fehler hat man nie wieder gemacht, aber wir wissen aus der Geschichte, es sind andere Fehler gemacht worden.
Stefan Wolf, Börsenexperte des Hessischen Rundfunks. Vielen Dank für diese positiven Schlussworte wenigstens. Erledigt also ist die Bankenkrise auch 8 Jahre nach der Pleite der Hypo Real Estate noch lange nicht zugegeben. Das war natürlich ein rhetorisches Fragezeichen, aber nur wenn man sich rechtzeitig darauf einstellt, kann man auch die richtigen Gegenmaßnahmen vorbereiten. Dazu sollte diese Sendung ein kleiner Beitrag sein. Mein Name ist Uwe Berndt, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Musik.